Und am letzten Arbeitstag war abends Travis Scott da. Und ich dachte mir, ja, ich stelle mich da ins FOH mit meiner Kamera. Hat die Abende davor immer schon super geklappt. Ich hatte meine Akkreditierung, habe mich sicher gefühlt, dass ich das auch darf. Nach 10 Minuten stehe ich oben in diesem FOH und dann kriege ich so einen Tap auf die Schulter, drehe mich um, steht da so ein 2 Meter großer Security-Typ hinter mir und sagt auf Englisch, war ein Amerikaner, "What the fuck do you think you're doing?"
Jede Produktion hat seine Geschichte und wir erzählen sie. Der Broadcast bei TVN. Wir blicken hier hinter die Kulissen. Ja, wer am Ende die kreativen Köpfe sind, wer die Mitarbeiter oder Mitarbeiter sind und wer TVN am Ende ausmacht. Mein Name ist Lukas Müller und ich bin der Moderator bei diesem schönen Format. Heute habe ich einen Gast, der Lars Bandholz neben mir sitzen. Er hat die Ausbildung bei TVN als Mediengestalter Bild und Ton gemacht, ist heute Bildtechniker in der Außenübertragung und sorgt dafür am Ende, ja, dass die Bilder so aussehen, wie sie aussehen, ist live dabei bei Sportevents, Festivals und auch Konzerten. Und ja, wie dein Werdegang ja bis hier war oder ist, wirst du uns heute erzählen, welchen Verein du super magst oder wo du ein Riesenfan bist, werden wir auch erfahren. Und damit freue ich mich, dich hier herzlich zu begrüßen, Lars.
Ja, mega. Dankeschön für die tolle Einleitung. Freut mich, hier zu sein.
Ich freue mich auch total. Magst du mal kurz erzählen, wer du überhaupt eigentlich bist?
Ja, ich bin Lars Bandholz. Ich bin 23 Jahre alt und bin seit mittlerweile 3,5 Jahren hier in der Group tätig, habe hier meine Ausbildung gemacht, habe die im Sommer 2024 beendet und bin seit Juli 2024 festangestellt als Bildtechniker und genau, bin da dann viel unterwegs.
Mhm. Ausbildung bei TVN als Mediengestalter Bild und Ton, warum hast du dich für Mediengestalter Bild und Ton entschieden?
Ja, es hat eigentlich schon relativ früh angefangen, so in der Schulzeit, weil da war ich mit der Klasse beim Kletterpark. Und da war die TVN-Gruppe aus Kiel, weil ich eigentlich aus Kiel komme, zum Drehen. Und da habe ich den Kameramann gefragt, ja, was machst du denn eigentlich beruflich? Und er hat gesagt, Mediengestalter. Ich war so, oh ja, ist ja irgendwie cool und interessant. Und damals war schon der erste Impuls. Und dann hatte ich mich beworben bei TVN 2021. Bin dann mit Fachhochschulreife abgegangen, weil TVN mich angenommen hat. Und dann bin ich nach Hannover gezogen für die Ausbildung.
Das heißt, du wusstest in deiner Schullaufbahn schon, dass du Mediengestalter Bild und Ton werden möchtest.
Genau, ich habe selber schon früher viel fotografiert, auch Videos gedreht und fand das schon immer irgendwie interessant, das zu machen. Und habe mich dann auch umgeguckt, wie man das beruflich dann auch verwirklichen kann, so ein Hobby. Und dann genau, kam das halt mit diesem Kletterpark-Ding, wo ich dann auch Protagonist war und auch ein Interview gegeben habe, oder so einen O-Ton gegeben habe. Und ich fand das einfach super interessant und habe das dann mal online schon mal in der 10. Klasse nachgeguckt. Dachte mir so, ja, ich glaube, ich mache lieber Abi. Dann war ich halt in der Oberstufe, habe dann nochmal geguckt, weil ich dann auch nicht mehr so Lust auf Schule hatte in der 12. Klasse. Und habe ich dann nochmal nachgeguckt nach Mediengestalter Ausbildungsstellen und habe dann die Anzeige von TVN gesehen. Habe mich dann noch erst in Kiel beworben. Da haben sie mich aber gefragt, ob ich auch Lust hätte, nach Hannover zu kommen. Und mein Vater hat damals gesagt, ja, für Lars, für eine Ausbildung kann man eigentlich auch mal umziehen. Und dann bin ich nach Hannover gezogen vor 3,5 Jahren und seitdem bin ich hier und das war eigentlich auch ganz schön bisher.
Also bereust du die Entscheidung nicht?
Nee. Und ich dachte auch, so Hannover, die Stadt, denkst ja nicht viel drüber, irgendwie vielleicht eine hässliche Industriestadt, aber hat eigentlich auch echt ganz schöne Ecken hier. Deswegen, ich bin noch gut angekommen mittlerweile, das ist ganz schön.
Witzig ist halt, ich habe mich damals auch in Kiel beworben ja, und bin dann auch am Ende in Hannover gelandet. Ja. Und mein Vater hat genau dasselbe damals zu mir gesagt. Also schon ziemlich ähnlich am Ende gewesen. War denn die Ausbildung so, wie du sie dir vorgestellt hast?
Ja, nicht wirklich, aber sie hat mir trotzdem gefallen, weil ich habe mich ja erst in Kiel beworben und dann haben sie gesagt, ja, in Hannover haben wir mehr Platz, dann kommen wir noch nach Hannover. Und mein Vater hat auch gesagt, ja, für eine Ausbildung kann man mal umziehen. Und dann habe ich mich für die Außenübertragungen entschieden. Also sind wir doch so ein bisschen schmackhaft gemacht, wenn sie halt über 10 Jahre, du kommst mit auf Produktion zu Fußballspielen, arbeitest mit großen Kameras und letztendlich wusste ich auch gar nicht, was mich in der Ausbildung so erwarten wird, weil ich habe mich informiert, aber sie kann überall immer irgendwie anders sein. Und dann fand ich das eigentlich echt interessant, was sie mir da erzählt haben, wie die Ausbildung ist in der Außenübertragung und habe dann auch relativ schnell gemerkt, dass ich die weitermachen will, als ich so halt ein halbes Jahr da war. Bist viel unterwegs, siehst viel, triffst große Persönlichkeiten, coole Leute, hast auch coole Arbeitskollegen. Und das war immer so ein Ding, wo ich dann dachte, ja, warum eigentlich nicht? Ich hätte mir vielleicht am Anfang ein bisschen was anderes darunter vorgestellt. Ja, aber sonst passt das eigentlich.
Ja. Wie wurde es dir denn erzählt, wie die Ausbildung am Ende ist? Und wie war das für dich, als du dann auch, sag ich mal, als Azubi wirklich bei den großen Events dabei warst?
Mir wurde erzählt, dass am Anfang, dass du mit viel Verantwortung schon direkt auf so ein Set kommst. Und damit haben sie nicht gelogen. Direkt im ersten Layer kriegst du viel Verantwortung zugesprochen. Bist im Set viel unterwegs, machst auch selber schon Sachen alleine. Wie zum Beispiel, dass du dann hinterm Tor stehst und die Chipkamera betreust und dann die irgendwie schnell hinrichten musst, wenn die umgeschossen wurde. Oder dass du mit einem Kamera sprichst und dich um ein Problem kümmerst, was der mit seiner Kamera hat und schnell irgendwie zum Auto musst, ein Ersatzteil holen musst, das umbauen musst. Und das geht relativ fix, dass du sowas lernst, wie das geht und die Anlernung eigentlich aber auch super ist in der Firma, weil du auch merkst, dass du hier mit dem Profis arbeitest.
Und nach deiner Ausbildung war dir klar, du willst B-Techniker werden?
Ja, nach der Ausbildung, ich meine, ich habe jetzt 3 Jahre hier die Ausbildung gemacht. Mir macht der Job Spaß, ich weiß, was ich mache. Ich bin am Ende dann ziemlich sicher, was ich mache. Und wenn dann so die ganzen Produktionen auf einen zukommen, wie du siehst, dass du bist auf dem Rolling Loud, du bist auf Wacken, du machst die NFL-Produktion in München, solche Sachen machen dir den Job schmackhaft und da hast du noch Bock drauf. Und deswegen bin ich dann noch in der Firma geblieben und habe auch Bock, diesen Job weiterhin zu machen. Und schau mal, was die Zukunft noch so für mich bringt hier in der Firma.
Ja, das glaube ich. Das klingt erstmal richtig, richtig spannend. Mhm. Magst du uns vielleicht mal kurz erzählen, wie so ein typischer Tag als Bildtechniker bei dir aussieht?
Ja, so ein typischer Arbeitsalltag bei mir ist immer anders, weil die Arbeitszeiten sind immer anders. Es gibt verschiedene Produktionen, die du machst. Unterschiedlich, sagen wir jetzt, ich mache ein Festival oder ich mache zweite Bundesliga oder ich mache erste Bundesliga, Topspiel. Da fangen wir natürlich viel später an für so ein erste Bundesliga-Topspiel, als bei so einem Zweitliga-Kick, der um 13 Uhr ist. Sag ich, fahre nach Braunschweig für ein 13 Uhr Spiel. Da Braunschweig in der Nähe ist, hier von Hannover, fahren wir morgens los um 6, 7 Uhr. Fahren dahin, bauen auf. Für so ein München-Spiel ist es dann, du hast einen extra Anreisetag, hast meistens noch einen extra Aufbautag, hast den Matchday und meistens noch einen Rückreisetag, weil du halt auch, München ist natürlich relativ weit weg, fährst du 7 Stunden circa. Und wenn ich jetzt aber so ans Set komme, Set ist für mich dann oft das Stadion, haben wir erstmal so einen Technikplan, da steht alles drauf, was wir brauchen, welche Kameras wohin müssen. Und die bringen wir dann auf Position, bauen die auf, checken die Kameras, ob die technisch einwandfrei spielen, machen einen Kommando-Check, dass die Kameras Kontakt zum Ü-Wagen haben, Rotlicht-Check oder halt, ja, wenn halt die Kameramänner später kommen, dass wir mit denen nochmal reden. Also die melden sich dann meistens, wenn sie Probleme haben, dann rede ich mit den Kameramännern, kümmere mich darum, dass auch die dann einwandfrei arbeiten können, weil die wollen natürlich die bestmöglichen Bilder bringen für den Ü-Wagen, fürs Fernsehen und möchten natürlich dann auch keine wackeligen Kamerabedienteile haben oder irgendwie ein Fokusrad, was nicht richtig fokussiert. Darum geht es dann auch am Ende, dass ich mich darum kümmere, dass die Technik halt einfach da ist. Andererseits gibt es halt auch Tage, da bin ich in der Firma und kümmere mich um die Wartung der Technik. Wenn dann zum Beispiel was kaputt gegangen ist auf der Produktion, machen wir dafür einen Werkstattauftrag. Dann kümmere ich mich darum, dass das repariert wird, bringe das zur Werkstatt quasi. Und das heißt, in der Firma habe ich dann meistens ein bisschen entspannteren Arbeitstag, so im Set, da kann es manchmal schon echt stressig werden und gerade bei großen Spielen merkst du, das Stresslevel bei den Arbeitskollegen ist auch oft immer was anderes als bei so einem Zweitliga-Gig, da merkst du echt die Unterschiede bei so echt großen Spielen und kleineren Spielen, aber eigentlich alles gut machbar immer und du bist auch immer im Team.
Mhm. Woran liegt das, dass der Stresspegel manchmal unterschiedlich ist? Also am Ende ist es ja ein Fußballspiel.
Letztendlich ist es ja eigentlich nur Fußball. Mhm. Ja, wenn du jetzt in München bist, sagen wir, Bayern München spielt gegen Bayer Leverkusen, dann hast du halt so einen Kameraaufwand von pipapo 44 Kameras oder sowas. Im Gegensatz zu Braunschweig, da sind wir dann bei 15. Mhm. Und dann allein schon die Anzahl der Kameras. Und ich meine, klar, du hast dann mehr Leute mit auf so einer großen Produktion. Aber wenn dann Sachen mal nicht spielen, dann hast du das auch im Hinterkopf, dann kommen noch Sachen dazu und dann merkst du auch langsam, die Zeit hängt dir im Nacken, weil das Spiel fängt in zwei Stunden an und du hast noch drei Kameras, die noch verarztet werden müssen. Und dann kommt nochmal dein Social Media Kollege an und Lars, hast du mal Zeit für einen kurzen Aufsager? Ich so, sorry, Dennis, gerade keine Zeit. Genau, und dann also kommen so Sachen drauf zu. Und bei so einem Zweitliga-Kick, da hast du meistens 5 Stunden Zeit, hast du wenige Kameras. Wenn da was ist, dann hast du eine gute Übersicht, was du noch machen musst. Mhm. Und generell, du hast auch einfach ein kleineres Set. Die Übersicht generell ist einfach viel besser, weil du, ich hatte das einmal in Berlin beim Pokalfinale, war ich im zweiten Layer. Und das war auch so ein Riesenspiel. Und dann stehe ich da am Spielfeldrand und dann kommt ein Aufnahmeleiter zu mir und sagt, ey, wo ist die 34, wo ist die Kamera 34? Und ich gucke mich um, die Leute, sage ich hier, ach, auf dem Kameraplan sollte die hier stehen. Ja, die ist sie aber nicht. Und so, ja, dann weiß ich aber auch nicht, wo die ist. Weil dann, also, da verliest dann den Überblick, wenn die Kameras nicht da sind, wo die sein sollen. Ein Kollege kümmert sich gerade irgendwie um die und hat dann den Überblick, dann ist man halt manchmal einfach selber raus und dann kann man manchmal auch gar nicht weiterhelfen. Aber,
Verstehe. Du hast jetzt viel von Technikaufbau und Betreuung gesprochen. Ja. Was machst du da aber während du spielst? Sitzt du da irgendwo im Publikum und schaust es dir an oder hast du da auch eine wichtige Rolle?
Ja, überwiegend. Was ist überwiegend? Das wechselt sich eigentlich ab. Manchmal bin ich an der Chipkamera. Das ist diese kleine Kamera, die im Tornetz hängt. Mhm. Die betreue ich dann, falls sie mal umgeschossen wird, dass ich die wieder einrichte, dass das Bild wieder passt. Oder ich bin im Set einfach nur da auf Abruf, falls ein Problem an der Kamera auftritt und ein Kameramann irgendwie Hilfe braucht oder falls irgendwo was umfällt.
Tritt das öfter mal auf?
Hin und wieder kommt mal was vor, dass irgendwie ein Kameramann sagt, zum Beispiel mein Zoom-HKB, das hakt, wenn ich rein und raus zoome. Dann gehe ich zum Rüstwagen, hole meistens direkt einen Ersatz aus dem Lager, bringe das zu mir, rede mit ihm, gucken wir kurz das Problem an, ob ich das vielleicht auch anders lösen kann. Es muss dann aber auch relativ flott gehen während des Spiels, weil du bist ja schon im Spiel. Aber sonst sitze ich sonst auch manchmal im Ü-Wagen und da geht es dann ums Blenden, um die Helligkeitsaussteuerung von den Kameras. Dafür brauchen wir auch immer Leute. Und jetzt, so weiter du in die Ausbildung kommst und so öfter du das machst, desto öfter kommst du dann noch ins Auto. Genau, und das mache ich jetzt auch immer häufiger, gerade jetzt, wo ich ausgelernt bin, gucke ich mir die Technik auch immer im Auto auch immer noch mal gerne an, weil kann ich auch viel mitnehmen, noch mal viel Neues lernen, weil es immer noch mal was anderes ist als im Set.
Im Auto, was genau bedeutet das?
Der Übertragungswagen, da sitze ich dann in der Bildtechnik, in diesem riesen LKW drin, der manchmal, unser größter Wagen hat irgendwie 120 Quadratmeter oder so, echt ein dickes Ding. Und dann sitzt du da mit deinen manchmal bis zu 5 Kollegen in der Bildtechnik und steuerst die Farben der Kameras aus, die Helligkeit, die Filter, so ein ND-Filter, der auch was mit der Helligkeit zu tun hat.
Und verliert man da manchmal auch den Überblick? Weil es ja wahrscheinlich ziemlich viele Kameras jetzt bei großen Spielen ist.
Ja, genau. Wenn du dann zum Beispiel bei einem großen Spiel bist, dann sitzt du da zu 4 zu 5, kümmerst dich aber auch gleichzeitig manchmal um 4 oder 5 Kameras. Dann hast du ein Monitor vor dir, der dir immer die aktuelle Kamera anzeigt, die du ausgewählt hast. Und du hast dann diese Poller, die kannst du antippen, dann kannst du dann ein Bild auswählen. Und über dir hast du noch 2 weitere Monitore mit den anderen Kameras, über die du auch mal einen Überblick haben musst. Deswegen gucke ich meistens immer auf den Überblick und steuere die Helligkeit eher so erstmal nach Augenmaß. Und wenn ich was Genaueres sehen will, wähle ich mir die Kamera an. Habe ich noch so einen Waveform-Monitor, nennt sich das. Da ist es so ein Messgerät, da kann ich auch nochmal die Helligkeit besser mit einschätzen. Und ja, dann hast du einfach alles voller Monitoren am Ende. Und das hilft da dann irgendwie auch beim Arbeiten und auch den Überblick zu behalten. Jedoch kommt es dann manchmal auch vor, dass man dann, ich bin gerade irgendwie mit der Kamera viel beschäftigt, weil es ist die Kamera unten in der Mitte, die guckt gerade auf die Leute, die aus dem Tunnel rauskommen. Währenddessen ist die Kamera
auf diesem Orbiter.
Auf diesem Orbiter, genau, der sich so dreht. Geile Kamera. Übrigens, finde ich mega geil. Wenn ich da manchmal mal am Aufbau dran sitze, dann habe ich da immer Spaß mit. Wenn ich dann gerade auf die Kamera gucke, an der 4, die Spieler kommen gerade aus dem Spielertunnel. Das heißt, du musst mit der Blende mitgehen, weil es von dunkel auf hell geht. Das heißt, ich muss die Blende zuziehen. Währenddessen entscheidet sich aber die Kamera 10 vom Spielfeld ins Publikum zu schwenken. Das heißt, die Kamera 10 muss dann eigentlich heller gemacht werden. Habe ich gerade dann nicht im Blick, dann helfen meine Kollegen manchmal auch mit, wenn ihr das sehen, sagen, Achtung Lars, die Kamera 10. Ich so, danke, mache ich die Kamera 10 noch währenddessen heller. Das heißt, manchmal musst du auch Multitasking können.
Ja, genau. Das heißt, die Bilder müssen auch immer stimmen, obwohl sie gerade gar nicht live gezeigt werden.
Genau, weil der Regisseur will natürlich eine Auswahl haben von Bildern, die er dann zeigen kann. Oder zum Beispiel die Kamera 4, auch eine super Slow-Mo, die muss immer stimmen für Wiederholung. Das heißt, wenn sie gerade gar nicht live ist, wird die aber ja vielleicht nochmal für Wiederholung benutzt. Und dann muss das Bild natürlich auch stimmen. Da muss man auf viel achten halt beim während des Spiels auch.
Ja. Klingt auf jeden Fall sehr interessant und sehr abwechslungsreich. Es klingt auch so, als ob du sehr viel unterwegs bist. Kannst du dich vielleicht sogar an deine erste Produktion erinnern?
Meine erste Produktion war in Leverkusen. Es war Dortmund gegen Leverkusen. Und es war, glaube ich, ein 4:3. Und ich habe die Chip-Kamera betreut. Was halt so ein Job ist im ersten Layer, macht man das gerne mal. Genau, und dann weiß ich noch, Bellingham hat ein Tor geschossen oder so. Und davon gab es ein Video. Und irgendwo war ich da im Hintergrund zu sehen. Das war auf Instagram, das ist ein bisschen durch die Decke gegangen. Und da fand ich, das war so schon direkt der erste Moment, wo ich mir so dachte, krass, jetzt bin ich erst seit, ich glaube, ich war erst seit 3 Wochen in der Firma. Und auf einmal bist du bei so Krisen, bei so einer Riesenveranstaltung, bist du auf einmal irgendwie im Internet, bist im Fernsehen zu sehen. Und deine Freunde schreiben dir auch so, yo, ich habe dich gerade im Fernsehen gesehen. Das ist irgendwie schon lustig. Aber das war auch ein Riesenspiel. Aber klar, im ersten Layer, erste Produktion, habe ich erstmal zugeguckt und mitgemacht.
Ja. Wie war das für dich von der Anstrengung her? Ich kann mich an meine erste Produktion auch erinnern. Ich fand es enorm anstrengend, weil man den ganzen Tag draußen ist, weil das eine neue Erfahrung war. Wie war das für dich? Abends direkt ins Bett gefallen? Oder?
Am Anfang hatte ich echt, habe ich es oft im Rücken gemerkt, weil ich weiß nicht, ich kam direkt aus der Schule. Da hat vielleicht eine gewisse Rückenmuskulatur auch gefehlt. Dass ich dann einfach während des Tages, wenn ich da halt den ganzen Tag rumstehe, halt gemerkt habe, boah, so langsam könnte ich mal eine Pause gebrauchen oder einfach mal pennen gehen. Du hast auch manchmal relativ lange Tage.
Woran erinnerst du dich denn selber sehr, sehr genau, was sehr besonders für dich war in deiner jetzigen Karriere als Bildtechniker?
Was sehr besonders war? Meinst du so ein besonderer Moment, den ich mal miterlebt habe?
Vielleicht, ja.
Ich hatte mal eine krasse Geschichte. Das war meine erste Produktion als Festangestellter. Das war auf dem Rolling Loud Festival, da habe ich auch gerade ein T-Shirt von an.
Also mal kein Fußball?
Mal kein Fußball. Auch wenn wir viel Fußball machen, machen wir auch tatsächlich Festivals und das ist auch immer echt ganz geil. Rolling Loud, auch Hip-Hop-Musikfestival, höre ich auch gerne mal. Es kommt so in meine Richtung vom Musikgeschmack her. Und ich mache hin und wieder auf Festivals auch Fotos für unseren T4N-Group Instagram-Kanal. Und dann hatte ich da wieder eine Akkreditierung bekommen, um Fotos zu machen und bin dafür unterwegs gewesen. Und dann hatte ich dann am Abend davor Playboi Carti fotografiert oder Cardi B und die ganzen Artists so über den Tag hinweg. Und am letzten Arbeitstag, der Sonntag, war abends Travis Scott da. Und ich dachte mir, ja, ist gut, ich gehe wieder ins FOH in der Mitte, stelle mich da ins FOH mit meiner Kamera, hat die Abende davor immer schon super geklappt, niemand hat sich beschwert, ich konnte meine Fotos machen, ich hatte meine Akkreditierung, habe mich sicher gefühlt, dass ich das auch darf. Und dann stehe ich da in diesem FOH. Travis Scott hat gerade angefangen und nach 10 Minuten stehe ich oben in diesem FOH und dann kriege ich so einen Tap auf die Schulter, drehe mich um, steht da so ein 2 Meter großer Security-Typ hinter mir und sagt auf Englisch, war ein Amerikaner, "What the fuck do you think you're doing?" Ich so, ja wie, also ich mache Fotos für mich. Also das darfst du aber gar nicht. Und dann hat er mich da auf Englisch zugebabbelt, wie ich das gar nicht darf. Und ich so, oh, sorry, das wusste ich jetzt nicht. Ich dachte, ich habe hier meine Akkreditierung. Die so, nee, die ist für jetzt gerade gar nicht gültig. Ich so, Und dann hat er auf, ja, er hat es nicht nett gesagt, er hat mich einfach komplett wegbeleidigt, ehrlich gesagt. Der hat mich wirklich komplett fix und fertig gemacht. Und ich glaube, ich wurde noch nie von einem fremden Mann so zur Sau gemacht. Vor all den Leuten, Justus, ein guter Arbeitskollege, stand direkt hinter mir. Der wusste auch gar nicht, was gerade passiert. Dann hat er mich da, ich war auf der oberen Etage vom FOH, musste ich mit meiner Kamera die Leiter runter. Da hat er nämlich auf nett gesagt, dass ich mich verpissen soll. Und da habe ich meine Kamera eingepackt. Dann hat er eigentlich erwartet, dass ich dann abhaue. Und dann war ich so, nee, ich kann nicht gehen. Also ja, wie, du kannst nicht gehen? Was machst du denn hier? Ja, ich bin Bildtechniker hier für die großen Kameras, die gerade die Telekom-Übertragung machen, für Magenta TV. Und er so, ja, warum machst du dann Fotos, Mann? Also, das macht da gar keinen Sinn. Warum, du darfst das nicht, was machst du hier? Ich so, ja, ich mach das ja nur für meinen privaten Instagram-Account, vielleicht für den von TVN. Und dann hat er gesagt, okay, eine letzte Chance. Und wenn ich dich noch ein einziges Mal sehe, wie du mit deiner großen Kamera Fotos machst, dann kommst du niemals zu einem Rolling Loud Festival jemals zurück. Also, alles klar, Chef. Weil als ich dann die Treppe runtergelaufen bin, standen da noch 4 weitere von diesen überbreiten Security Guards. Auch alles Amerikaner, die mich auch wieder wegbeleidigt haben wie sonst nichts. Also da habe ich mir auch ein bisschen in die Hose gemacht, bin ich, glaube ich, ganz ehrlich.
Also, und hast du ja auch nicht mehr getraut?
Ich habe mich nicht mehr getraut. Ich habe mal mit dem Handy ein bisschen was gefilmt. Ich habe ihn nämlich unten nochmal gesehen, hat hochgeguckt, hat ihn dann nicht gelückt, als ich mit dem Handy Fotos gemacht habe, weil das haben ja alle gemacht, auch die ganzen Fans. Genau, aber das war, glaube ich, die wildeste Story, die ich auf der Arbeit jemals hatte. Und ich hatte auch echt Angst, dass ich dann fliege, weil der halt so Druck gemacht hat. Ich dachte, ich fliege jetzt vom Festival und kann auch gar nicht mehr beim Abbau mithelfen und muss da jetzt irgendwo meinen Weg zurück nach Wien finden, weil ich einfach halt, ja, keine Ahnung, wo ich dann gewesen wäre.
Klingt eher nach einem Trauma, tatsächlich.
Das Trauma, ganz ehrlich. Aber ja, war krass, war krass.
Ja. Ja. Gab es denn für dich schon mal so eine richtige Herausforderung bei einem Job, wo du sagst, ey, boah, krass, da gibt es jetzt richtig Probleme, da muss ich jetzt richtig meinen Kopf anstrengen, um dieses Problem schnellstmöglich zu lösen, ansonsten findet die Produktion vielleicht nicht statt oder so ähnlich?
Es gab auf jeden Fall schon mal Produktionen, wo ich an meine Grenzen gekommen bin, was mein Wissen angeht. Du hast aber eigentlich immer deine Kollegen mit dabei, die dir da helfen und zusammen kriegt man das halt immer irgendwie gewuppt. Und deswegen, ich hatte auch noch nie wirklich das Problem, wo ich dachte, nee, ich komme jetzt nicht mehr weiter. Hier ist Ende, ich weiß jetzt nicht mehr. Wenn ich nicht weiterkam, habe ich meine Kollegen gefragt. Aber so eine Produktion war letztes Jahr 2024 beim Soundclash in Düsseldorf. Da fand ich sehr cool, weil ich war dann auch während des Events eigentlich so der erste Bildtechniker am Set und habe da auch wirklich viel Verantwortung bekommen und habe da viel gemacht und hat auch alles wieder viel Spaß gemacht. Und nach dem Event kam dann eine Kollegin von Live Nation zu uns und hat wohl Florian, unserem Produktionsverantwortlichen, ein dickes Lob über mich ausgesprochen und wie ich dann die Arbeit suche und mich viel kümmere und auch irgendwie Spaß bei der Arbeit anscheinend habe. Da hat mich das einfach gefreut, dass ich dann irgendwie so Lob bekommen habe für meine Arbeit, die ich einfach normal gemacht habe. Das war jetzt nichts Besonderes für mich.
Also auch gar nicht bewusst.
Gar nicht bewusst irgendwie so mega viel extra Sachen gemacht, sondern einfach nur meine normale Arbeit gemacht und dafür einfach Lob bekommen habe. Das war einfach cool. Ja.
Das hört sich auf jeden Fall so an, als ob das keine schlechte Entscheidung war von dir, diesen Weg einzuschlagen.
Ja, ich glaube, ich habe da einiges richtig gemacht.
Jetzt haben wir ja ziemlich viel über Fußball und Festivals gesprochen. Mhm. Es gibt ja aber auch Studioproduktionen, die TVN macht. Bist du da auch mit dabei? Und wie unterscheidet sich das vielleicht zur Außenübertragung, wenn man in einem Studio vielleicht sitzt?
Ja, genau. Also Studioproduktion mache ich auch. Und wir haben ja, TVN macht ja einmal Bingo in Hannover. Und dann haben wir noch in Hamburg Shows wie Markus Lanz und die Küchenschlacht. Und dann hatten wir auch noch Beisenherz, das ist aber jetzt leider weggefallen. Habe ich aber auch schon mal gemacht. Und der Unterschied ist halt einfach, du hast ein Studio, du hast ein Set und das bleibt stehen. Das heißt, du hast da keinen riesen Kamera-Ab- und Aufbau, du musst da nicht viel schleppen, sondern du kommst da hin, kommst ins Studio, ins schön warme, trockene Studio, was da drin ist, was auch mal ganz angenehm ist manchmal, weil beim Fußball, bei Wind und Wetter bist du da draußen, ne? Bei Schnee, minus 15 Grad war ich schon mal in Augsburg, also ist mir der Bart eingefroren. Ja, das war ein Abenteuer, aber dann hast du bis im Studio, kriegst du da irgendwie noch Verpflegung am besten. Genau, und dann kommst du da hin, deckst einfach nur die Kameras ab, schiebst sie kurz in Position. Dann machst du klar, wie die Sachen wie Schärfe checken, Rotlicht checken, dass die Kontakt zur Regie haben, die Kameras, dass alles funktioniert. Aber du bist halt relativ fix dann durch und hast ein relativ entspannteres Arbeiten als beim Fußball. Trotzdem macht Fußball auch Spaß.
Ja. Ist halt eine Abwechslung.
Ist halt eine Abwechslung. Das ist aber das Coole, dass du halt manchmal sagen kannst, jo, ich bin jetzt eine Woche in Hamburg, mach da eine Woche lang Küchenschlacht, dann bin ich aber zwei Wochen irgendwie mal wieder in München, Dortmund, Leverkusen unterwegs. Das heißt, man kann sich so ein bisschen das auch gut einteilen, die Kräfte so ein bisschen. Ja, wenn du jetzt sagst, jo, du machst jetzt zwei Wochen Fußball und du machst so ein bisschen zum körperlichen Wiederaufbauen, also zum Regenerieren mal wieder irgendwie zwei Landsproduktionen. Ist schon ganz angenehm, ja.
Das glaube ich. Küchenschlacht auch schon gemacht?
Mhm.
Ist es nicht ein bisschen gemein, weil man das Essen so gut riecht, wenn man dabei ist? Also ich fand das immer so, oh, sitzt du da, siehst du, was die zubereiten und dann riecht es natürlich richtig, richtig lecker. Wie sieht es da bei dir so aus?
Ja, ich sitze zum Glück meistens in der Regie oben, in der Bildtechnik und riecht das gar nicht. Man sieht das natürlich, denke ich so, boah, aber wir haben ja mal Catering vor, dann haue ich mir den Magen voll, dann habe ich gar keinen Hunger mehr. Aber trotzdem finde ich Küchenschlacht auch immer interessant, wie sie das produzieren und wie dann auch so am Ende der Juror, nennen wir das so, der Juror da reinkommt und das Essen probiert und irgendeine Sachen faselt, wo ich mir manchmal auch denke, kann man das überhaupt rausschmecken, was der da sabbelt? Irgendwelche leichte Noten von irgendwelchen, oder da hat der eine Juror letztens, ja, es sind aber zwei verschiedene Arten von Nudeln, die du da drin hast. Ich war so, wie kriegt man sowas denn überhaupt? Na, egal.
ja, genau. Wir sind halt die Profis.
Finde ich schon verrückt manchmal, ja. Ist lustig.
Ja, gehen wir zurück zum Fußball, weil ich war als B-Techniker in Kiel mal unterwegs. Das ist ein paar Jahre, gar nicht so lange her. Ja. Und plötzlich sehe ich dich da im Ultra-Fanblock. Das heißt, du bist nicht nur ja, als oder beruflich im Stadion unterwegs, sondern auch privat.
Jo, ich bin Holstein Kiel-Fan. Ich bin geborener Kieler und komme auch aus Kiel. Und dann, wenn ich mal irgendwie ein freies Wochenende habe und dann auch mal in der Heimat bin, gehe ich gerne mal zum Fußballspiel und gucke mir meine Mannschaft an, wie sie dann zum Beispiel an dem Tag, wo du mich da gesehen hast im Fanblog, den Aufstieg geschafft haben in die erste Bundesliga. Da haben sie gegen Düsseldorf gespielt. Es war ein 1-1 und ein Unentschieden hat gereicht, um den zweiten Platz klar zu machen. War einfach mega geil. Und selbst wenn ich jetzt beruflich viel mit Fußball mich auseinandersetze, gucke ich trotzdem privat einfach gerne, weil ich den Sport auch einfach cool finde und ich dann auch gerne mitfieber für meinen Verein. Das ist nämlich so das Ding, wenn ich jetzt auf einer Fußballproduktion bin und da spielt Bayern gegen Dortmund, juckt mich nicht. Also es ist klar, gucke ich mir das Fußballspiel an und wenn das Fußballspiel spannend ist, dann macht das auch Spaß. Aber so wirklich emotional werde ich bei Holstein Kiel und dann merke ich dann auch einfach, dass ich den richtigen Verein ausgewählt habe, weil es auch einfach Spaß macht.
Und wie ist das für dich, wenn du jetzt in so einem Stadion arbeitest und bist jetzt zum Beispiel jetzt in Kiel? Mhm. Wie sieht es da mit deinen Emotionen aus? Kannst du dich da auf die Arbeit konzentrieren oder bist du da wirklich, genau, wie du dann da standest, als ich dich gesehen habe, als Ultra-Fan doch auch unterwegs?
Ja, wenn ich bei einem Spiel bin, wo Holstein Kiel mit dabei ist, dann versuche ich immer irgendwie einen Schal einzupacken oder ein Trikot unter meinen Arbeitsklamotten zu haben. Klar, man soll sich nicht zeigen, dass man auf irgendeiner Seite steht auf der Arbeit, weil es natürlich auch die Ultras von der gegnerischen Mannschaft triggern kann. Und wenn die sauer auf einen werden, dann wird das bodenlos manchmal. Aber ich fieber trotzdem mit und ich war letztens zum Beispiel, wurde ich von TVN ausgeliehen für eine andere Dienstleistung, also Übertragungsfirma, Top Vision. Da war ich mit denen in Wolfsburg und Wolfsburg hat an dem Tag gegen Kiel gespielt und dann saß ich aber in dem Ü-Wagen und Kiel hat auch gut gegen Wolfsburg gespielt und ich wollte eigentlich die ganze Zeit mega mitfiebern, aber ich kannte die Kollegen alle nicht, die kannten mich ja gar nicht. Das heißt, ich musste mich immer total
zusammenreißen,
zurückhalten, aber ich habe die ganze Zeit mit meinem Bein so gewackelt. Und dann habe ich nach dem Spiel einen Kollegen gefragt, Jo Nick, hat man eigentlich gemerkt, dass ich ein bisschen nervös war? Also, nein, mit einem wackelnden Bein, gar nicht, Bro. Also, ist gar nicht aufgefallen. Aber ja, also ich fieber eigentlich schon mit. Und wenn ich meine Kollegen kenne, dann bin ich auch gerne mal, was ist das, lauter, aber sag auch gerne mal was. Ja.
Und wenn du jetzt in Kiel bist du dann da gerne auch im Stadion, um dir selber das Spiel anzuschauen, ja, als B-Techniker? Oder bevorzugst du dann doch im Ü-Wagen zu sitzen?
Nee, wenn ich in Kiel bin, bin ich eigentlich gerne lieber im Set. Mach dann da die Chipkamera. Das heißt, wenn dann wir auch einen Azubi mit haben, dann sage ich, komm, geh ins Auto, lernen wir das Blenden, dass ich den Platz an der Chipkamera habe. Oft habe ich dann auch Freunde im Stadion, mit denen ich dann auch irgendwie zusammenstehen kann, beziehungsweise irgendwie in der Nähe stehen kann. Weil letztendlich muss ich auch arbeiten. Das heißt, da bin ich lieber im Set und bin hautnah am Spielfeldrand.
Du warst ja jetzt schon in vielen Stadien. Ist so das Kiel-Stadion dein Lieblingsstadion für die Arbeit oder gibt es da bessere oder schlechtere?
Zum Arbeiten ist Kiel bodenlos. Das ist ja so ein, was ist das für ein Zweitliga-Stadion? Da hast du keine Fahrstühle, gerade die Hinterter hoch. Da haben sie so eine neue Tribüne vor ein paar Jahren mal gekauft. Mhm. Da hast du 100 Stufen hoch, die du da hochjuckeln musst mit so einer Optik, mit so einer 122-fach oder was du da hast, die wiegt dann ihre 25 Kilo und danach bist du auch erstmal fix und fertig. Wenn du da oben angekommen bist, brauchst du erstmal eine Pause und wenn du das nur zu zweit machst, musst du ja nochmal laufen. Und in Kiel, die Wege ums Spielfeld herum sind auch nicht so die besten, da musst du aber viel gucken. Da gibt es auch einige Stadien, die ich auch nicht mag. Ich mag zum Beispiel Dortmund, mag ich auch nicht gerne arbeiten, da die Rampe runter zum Spielfeld ist steil und irgendwie die Wege sind uneben. Ein Stadion, was ich richtig geil finde zum Arbeiten, ist in München, weil die haben einfach halt ein hochmodernes Stadion mit Fahrstühlen, kannst überall alles ganz entspannt langschieben und musst halt keine Treppen irgendwie hoch mit dem ganzen Schweine-Equipment und hast dann relativ technikerfreundliches Arbeiten. Das ist ganz geil. Und da gibt's Elend und halt auch einfach Premium-Sachen. Das kommt echt aufs Stadion an, wo du bist. Ja.
Mhm. Das hört sich jetzt nach deutschen Stadien an. Warst du auch schon im Ausland?
Ja, also ich war im Ausland Und zwar war ich im ersten Lehrjahr, war ich beim Champions-League-Finale in Paris. Real Madrid gegen Liverpool. Real Madrid hat gewonnen. War auch eine krasse Produktion.
Aber wohl ja nicht die krasseste für dich.
Nee, nicht die krasseste. Also war schon echt beeindruckend, wenn die da diese Anfangsshow gemacht haben mit Camila Cabello, heißt sie, glaube ich. Feuerwerk im ganzen Stadion. Die Fans, die hatten eine richtig geisteskranke Stimmung. Die Real Madrid-Fans waren richtig laut. Dann dieser You Never Walk Alone-Song von den Liverpool-Fans, von den OGs. Ich meine, Dortmund, die singen das ja auch, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, Liverpool, von denen kommt das einfach irgendwie. War schon richtig geil. Da hast du irgendwie Leute getroffen wie Rio Ferdinand oder Zidane. Die Leute waren alle da. Hast du gesehen, das fand ich schon krass. Dann war ich auch nochmal in Wien beim Rolling Loud. Und ja, ich soll jetzt noch bald nach Polen fürs Conference-League-Finale wahrscheinlich. Das heißt aber, es hält sich noch in Grenzen mit meinen Auslandsproduktionen, ja.
Aber hast du vor, mehr Auslandsproduktionen gerne zu machen oder bist du so, wie du es gerade machst, ganz zufrieden?
Also ins Ausland sage ich nie Nein zu. Also mein Englisch ist gut, ich kann mich gut mit den Kollegen im Ausland kommunizieren. Ich habe da auch Spaß dran und deswegen, also Ausland bin ich immer mit dabei, bin ich ganz ehrlich.
So, was ist denn so deine Lieblingsstory, die du in der letzten Zeit mit DFN erlebt hast?
Meine Lieblingsstory? Da würde ich schon sagen, das war, glaube ich, das Soundclash. Das war, wer das Soundclash nicht kennt, das ist halt von Red Bull ein Event. Und da gibt es halt zwei Bühnen. Und das war jetzt in Düsseldorf im PSD Bank Dome. Da gab es zwei Bühnen und zwei Teams. Und das eine Team war Casey Rebel und Summer Jam. Und das zweite Team war Chiago und 01099. Und 01099
cool, ja.
Ist eigentlich momentan so meine deutsche Lieblingsband. Und die dann auch irgendwie Backstage zu sehen. Und dann hatte ich auch mein Pulli von den anderen natürlich. Musste ich dann machen. Und dann hat Paul von 01099 den Pulli auch so gesehen und war so, hey, das ist doch ein Pulli von uns, oder? Ich so, ja, das ist schon irgendwie, ja, ist es. Und er so, warst du schon mal bei uns? Ich so, ja, ich war schon dreimal bei euch in Hannover. Er so, ja, voll geil. Und hat mit mir so geschnackt so und konnte ein bisschen mit dem reden. Und dann war so, ich muss dann jetzt auch Lust zum Auftritt. Ich so, jo, toi, 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 ne? Hau rein, Alter. Und das war bis heute, also es ist einfach echt geil gewesen, mit dem mal so zu schnacken und irgendwie die Leute zu sehen, die du auch feierst. Und genau, einfach die Möglichkeit zu bekommen. Mega.
Ja, wirklich geil. Du hättest ja die Möglichkeit niemals gehabt, nee. Würdest du nicht in diesem Job am Ende.
Hätte ich diese Ausbildung nie gemacht, dann wäre ich ja nie da gewesen. So. Ja. Und das sagen auch immer Freunde so, Lars, du kommst so cool Produktion. Und wenn ich dann so Sachen erzähle, dann denke ich auch immer wieder, es ist einfach irgendwie geil. So einen spannenden Job zu haben.
Wenn du jetzt Kameramann sein könntest, welche Kamera würdest du dir am Ende aussuchen, bei was für ein Event?
Ja, ich glaube, die Kamera habe ich gerade eben schon mal so ein bisschen angeschnitten. Das ist dieser, also ich würde auf jeden Fall bei einer Fußballproduktion das machen. Mhm. Und da gibt es diese Kamera unten am Spielfeldrand, die in der Mitte, die, wo der Kameramann dran sitzt. Den nennen wir Orbiter. Und ich finde die einfach richtig, richtig geil. Erstmal, wie du daran sitzt, wie du die Kamera bedienst, das finde ich einfach, macht einfach Spaß, daran sich rumzudrehen und whatever. Aber einfach auch, weil du da unten so die Kamera bist, die am nächsten irgendwie am Spielgeschehen dran ist. Du bist zwischen den beiden Spielerbänken, die Spieler laufen an dir vorbei, wenn sie zum Spielfeld wollen. Und du bist einfach direkt am Spielfeldrand und die Leute, die manchmal machen sie vor dir direkt den Einwurf und ich glaube, einfach da die Kameraposition, die finde ich richtig, richtig geil. Und ich glaube, die wird mir am meisten Spaß bringen. Im Gegensatz zu so einer Hinterhochkamera, die irgendwo oben auf den Rängen ist. Und dann stehst du da oben und machst so ein bisschen nach links und rechts. Klar, auch cool. Aber ich glaube, dann lieber eine Orbiter.
Lieber ganz nah dran.
Lieber ganz nah dran.
Und wer sollten die beiden Mannschaften sein, die dann noch spielen, wenn du da Kameramann wärst?
Oh, so ein Topspiel zwischen Bayern und Leverkusen oder so.
Also da, wo es mal so richtig
auf was richtig scheppert.
Ja. Ja. Jedes Jahr gibt es ja so eine richtige Schlammschlacht bei TVN, so ein Festival Wacken. Ich selber war noch nicht da, weil es da ein paar andere Bedingungen gibt, wie man da auch schläft und so weiter. Das ist nicht so richtig was für mich. Mhm. Warst du schon mal auf Wacken?
Ich war schon zweimal auf Wacken tatsächlich. Quasi vom ersten Layer ins zweite und vom zweiten Layer ins dritte. Und das erste Mal, als ich da war, war es extrem heiß. Das heißt, da hatten wir tatsächlich keine Schlammschlacht, aber dafür hattest du überall diesen Sandstaub und klar, Wacken spezielle Musik, Metal überwiegend, höre ich aber auch teilweise, nicht so viel, wie ich jetzt zum Beispiel auf dem Rolling Loud Hip-Hop höre, aber die Sachen, die Umstände sind ganz anders. Normalerweise, wenn wir unterwegs sind, sind wir in Hotels, Da hast du dann dein eigenes Zimmer, dein eigenes Bett, da hast du eine Ruhe und kannst da auch immer halt runterkommen. Auf Wacken haben wir einen Nightliner oder es gab Schlafcontainer, die musstest du da aber auch teilen. Ich, weil ich auch aus dem Norden komme, bin mit meiner eigenen Karre hingefahren. Ich habe ein Kombi und habe dann einfach hinten in meinem Auto gepennt. Hatte eine Isomatte rein, ja. Schlafsack, Kopfkissen, zack. Da hatte ich nämlich auch meinen eigenen Space, meinen eigenen Raum. Es war dann ganz entspannt im ersten Jahr. Das zweite Jahr war ja so eine übelste Schlammschlacht. Da haben sie auch richtig lange gebraucht, bis sie alle Leute aufs Festival bekommen haben und mussten auch teilweise Leute wieder abweisen, weil es halt einfach nicht geklappt hat. Da haben sie nämlich fast jedes Auto mit dem Trecker auf dem Acker gezogen. Unser Ü-Wagen ist stecken geblieben, so ein schöner 40-Tonner, der im Schlamm stecken bleibt. Ja, viel Spaß damit. Da ist auch teilweise was kaputt gegangen leider im Auto. Und da haben sie dann während der Produktion noch irgendwie so eine mobile Werkstatt hinbekommen, dass sie da Sachen reparieren konnten. Dann kam auch ein Trecker, hat den Ü-Wagen da aus dem Schlamm geholt. Als ich dann aber mit meinem Auto im zweiten Jahr, das war 2023, auf meinen Parkplatz fahren wollte, da war der Anfang vom Parkplatz ausgelegt mit so Metallplatten, dass du halt normal rauffahren konntest. Und dann, als sie aufhörten, ging sie direkt in so eine Schlammpfütze eigentlich rein. Aber ich dachte so, was mache ich denn jetzt? Ich muss da irgendwie zu meinem Parkplatz kommen und mein Auto irgendwo abstellen. Das heißt, ich war komplett durchgetreten, Vollgas durch diese Schlammpfütze durch. Da habe ich schon gemerkt, wie das ESP so versucht hat, die Reifen zu blockieren. Das ausgemacht, dann musste ich um eine Kurve so einen Hügel hoch, habe da irgendwie so einen fetten Drift hingelegt. Hinter mir noch fast die Leute so voll gesplattert mit dem Schlamm. Irgendwie das hinbekommen, mein Auto abzustellen.
Ich glaube, das Geheimnis ist, immer nicht vom Gas zu gehen.
Nicht vom Gas zu gehen, einfach durchdrücken. Und manche Kollegen kamen halt mit einem Wohnmobil an, die wir dann auch teilweise mieten. Das ist immer so aufgeteilt. Nightliner, manche mit privatem Auto, manche mit Wohnmobil, manche in so einem Container. Und manche Kollegen sind dann auch direkt mit dem Wohnmobil auf dem Acker stecken geblieben. Und auch so alles, hat alles gedauert an einem Anreisetag. Und das war eine krasse Schlammschlacht. Und auch über die Zeit, die Arbeit in Wacken ist einfach generell mal anders. Es ist ein riesiges Catering-Zelt. Das ist eigentlich, du bist den ganzen Tag draußen. Es ist August, auch immer über meinen Geburtstag. Das war immer ganz lustig. Und dann, aber dieser Acker vor diesen Mainstages, harder und lauter, weil da dann so viele Leute waren und das halt einfach jeden Tag geregnet hat, hattest du so tief Schlamm. Mhm. Und da hast du auch immer wieder Stiefel gefunden, weil die Leute einfach aufgegeben haben und waren scheiß drauf, wahrscheinlich auch Hacke voll, komplett voll gesoffen und dachten so, den Schuh brauche ich nicht mehr. Ja, und das war, also 23 war echt wetterbedingt wirklich krass. Und auch die Kameras dann auf diesem riesigen Feld zu verteilen, weil du hast da drei FOHs. FOHs sind diese Inseln quasi, wo die Technik für die Bühne quasi gesteuert wird mit den Lichtern. Und da musstest du halt alles.
Und auch der Sound.
Und auch der Sound, genau.
Übrigens, wenn man sich da hinstellt, hat man den besten Sound.
Hat man den besten Sound, das ist auch echt geil. Und teilweise konnten wir uns auch ins FOH stellen und uns auch manche Konzerte angucken, weil wir hatten auf Wacken haben wir so eine Schichtverteilung. Manche haben dann die Frühschicht, manche haben die Spätschicht und wenn du abends halt die Frühschicht hattest, dann hast du abends frei, so. Und konntest du dir zum Beispiel 2023 habe ich mir dann Iron Maiden gegeben, ohne Ohrenstöpsel und das war der Fehler, weil es war so unfassbar laut. Ich hatte danach, glaube ich, echt, also ich hatte Ohrenschmerzen, es war krass. Und geil aber auch, ich durfte dann bei den früheren Bands, die so mittags rum waren, durfte ich auch Kamera machen. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich war einmal an einer großen Kamera auf so einem FOH, die auf die Bühne geguckt hat. Und dann durfte ich aber auch mal die Kamera auf der Bühne machen. Wenn du da mit diesen Künstlern auf der Bühne stehst und mit denen auch interagierst und irgendwie einmal kurz winkst und dann hast du die Kamera so in der Hand und versuchst da irgendwie coole Bilder einzufangen und die interagieren mit der Kamera und packen die Kamera und wackeln die irgendwie so mit. Mega geil. Also das macht, genau dafür liebe ich diesen Job. Für solche Sachen. Und das ist auch so eine Sache, da möchte ich eventuell vielleicht irgendwann noch mal hin. Bildtechniker sein ist eine Sache, es macht mega Spaß. Aber ich hätte auch Lust auf Kamera. Ich habe auch gesagt, mal schauen, was die Zukunft bringt. Ich bin in der Firma eigentlich bisher happy. Ich lasse mich auch weiterbilden jetzt. So in Richtung Drahtlostechnik, weil ich interessiere mich dafür. Ich möchte auch gerne verstehen, wie die Technik funktioniert, weil ich das noch nicht gemacht habe. Aber Kameramann wäre auch so eine Sache, da hätte ich nochmal eigentlich Lust drauf, ja.
Vor allem, weil du ja mit deiner Fotografie auch schon doch gestalterisch was Gutes hinkriegen könntest, deiner Meinung nach wahrscheinlich.
Ja, genau, ja. Privat fotografiere ich sehr gerne und lebe mich da kreativ echt aus. Gerade jetzt, ich habe eher einen technischen Job, das ist aber kein Problem. Ich finde, den Kontrast zu haben, du hast eine technische Seite, die du auch jeden Tag hast und dann mache ich privat meine kreativen Sachen. Und aber das beruflich dann Kameramann zu machen, klar, das ist irgendwie ja, du kannst dich dann nochmal ein bisschen ausleben. Ja, und irgendwie einfach da was zu kreieren, was viele Leute sehen, das ist halt sau cool. Ja.
Wie ist denn das eigentlich für dich privat und beruflich, so ein Festival? Also ich war auch schon auf sehr, sehr vielen Festivals tatsächlich für Tiefer N oder mit Tiefer N. Und es ist natürlich ein ganz anderes Feeling, weil du kommst an Orte hin, wo du als Besucher überhaupt nicht hinkommst. Du bist, wie du eben schon gesagt hast, auf der Bühne teilweise manchmal unterwegs, vor der Bühne, hinter der Bühne. Wie ist das so für dich? Wie ist da der Unterschied?
Einerseits, wenn man beruflich da ist, man fühlt sich halt schon ein Stück weit besonders irgendwie. Das ist ein besonderes Gefühl, wenn du zwischen Bühne und den Fans irgendwie da langlaufen kannst. Dann habe ich da für die Firma Fotos gemacht auf dem Rolling Loud und habe da meine Fotos gemacht. Und die, komm, es ist irgendwie, klar, du bist irgendwie nicht in der Menge drin, sondern hast auch irgendwie deinen Platz und kannst dieses Festivalgefühl haben, ohne jetzt in so einer vollen engen Crowd zu sein. Ich bin gerne zu Konzerten, zu Festivals über Tage, wo ich dann zelten müsste, finde ich schwierig, weil ich einen leichten Schlaf habe. Ich könnte das, glaube ich, nicht so auf Dauer. Deswegen, wenn ich jetzt mit der Arbeit auf dem Festival bin und ich da meinen eigenen Schlafplatz habe und so, wo es dann wetterunabhängig ist, wo ich irgendwie im Auto pennen kann oder ein Hotelzimmer habe, dann habe ich da auch echt kein Problem. Aber so privat auf so ein, sagen wir, Deichbrand-Festival, wo ich dann 3 Tage im Zelt pennen müsste, könnte ich, glaube ich, nicht. Aber so Eintagesfestivals mache ich zum Beispiel gerne mal. Aber sonst, ja, sonst nicht.
Das heißt, du bist ziemlich viel unterwegs, auch am Wochenende. Wie kriegst du denn so dein Privatleben mit Familie und so weiter alles unter einem Hut?
Ja, ist eine gute Frage. Wie kriege ich mein Privatleben unter einen Hut? Man ist ja viel am Wochenende unterwegs. Du hast aber auch im Monat oft ein freies Wochenende, was dir zusteht, was auch echt cool ist. Aber auch selbst wenn ich unter der Woche irgendwie frei habe, dann kriege ich das meistens hin, dass ich mich mit meinen Freunden treffe. Ich meine, meine Familie habe ich ja in Kiel und Eckernförde, das heißt, die gehe ich besuchen, wenn ich mal ein Spiel in Kiel mache oder so. Aber genau, wenn ich jetzt in Hannover bin, ich treffe mich trotzdem mit meinen Freunden, die haben dann auch abends Zeit. Das heißt, irgendwie kriegt man das schon gewuppt. Ich wohne auch mit einer guten Freundin zusammen. Das heißt, wenn man zu Hause ist, dann hat man irgendwie schon direkt Leute, mit denen man was machen kann. Und ich habe auch viele Freunde aus der Firma. Das heißt, die haben auch so einen weirden Arbeitsalltag und sind auch viel weg. Das heißt, selbst wenn ich manchmal auf Produktion bin, habe ich ja trotzdem irgendwie Freunde mit dabei, weil ich einfach coole Kollegen habe und das dann trotzdem Spaß macht. Das heißt, manchmal bist du auf der Arbeit und merkst auch irgendwie gar nicht, dass du auf der Arbeit bist. Wenn du jetzt, sagen wir, du bist in Leipzig und du hast abends noch irgendwie ein bisschen Freizeit und dann sind wir halt zusammen los, was trinken gegangen in eine Bar, ein bisschen Billard spielen. Das heißt irgendwie, ganz Deutschland wird zu deinem Wohnzimmer, weil du kannst einfach überall irgendwie was machen. Du hast immer Leute mit dabei und das macht einfach, also es macht trotzdem Spaß.
Wenn du jetzt unseren Azubis irgendwas auf den Weg geben könntest für ihre Zukunft oder falls sie auch den gleichen Werdegang wie du machen wollen, was wäre das?
Also für die Ausführung, erste Message, Spaß ist immer das Wichtigste, Spaß an der Arbeit.
Und wie sich angehört hat, hattest du dir aber immer.
Ich hatte Spaß bei der Arbeit. Klar hast du auch mal schlechte Tage, aber überwiegend hatte ich eigentlich immer Spaß an der Arbeit, weil ich mich auch für interessiere. Und gerade wenn man sich halt für Sachen interessiert, aber irgendwie Sachen nicht weiß, einfach fragen, fragen, fragen. Die Kollegen erklären nicht immer gerne irgendwas. Bei uns ist das auf jeden Fall der Fall. Ich habe auch mega Spaß dabei, wenn ich einen Azubi dabei habe, dem Sachen zu erklären. Und wenn er Sachen nicht weiß, dann fragt er natürlich. Finde ich voll okay, soll man auf jeden Fall machen. Und nur davon lebt dann auch die Ausbildung. Wenn du Sachen nicht weißt, fragen, fragen, fragen. Das ist eigentlich so das A und O. Und genau, Spaß. Und wenn du jetzt sagst, yo, ich bin jetzt in der AÜ, also in der Außenübertragung mache ich jetzt Tontechnik. Und ich merke so, irgendwie habe ich da nicht mehr so Bock drauf, macht mir keinen Spaß. Dann kann man immer mit den Kollegen reden und vielleicht mal gucken, vielleicht ist das Bild doch eher das Richtige? Oder vielleicht gucke ich mal in den Nachrichtenbereich rein von der TVN Group, in die TVN Production. Da soll einem jetzt nicht so der Stein im Weg liegen, sondern man will auch was machen beruflich, was man lange machen möchte. Das ist ein großer Teil deines Lebens. Deswegen kriegt man alles irgendwie hin.
Das heißt, ich kann, wenn ich mich jetzt vielleicht falsch entschieden habe und merke, das ist doch nicht irgendwas für mich, dass ich dann doch noch switchen kann?
Ja, die Möglichkeit ist auf jeden Fall da.
Danke, Lars.